Ja, wir hatten jetzt diesen Monat die Predigtreihe über Wüstenwege von verschiedenen biblischen Personen. Ich werde heute den Abschluss machen und ich werde über unsere eigenen Wüstenzeiten reden. Wüstenzeit allgemein ist ein Bild, was sich, denke ich, relativ leicht verstehen lässt. Es ist ein Bild für schlechte, für trockene Zeiten in unserem Leben. Zeiten, in denen es scheint, als gäbe es keinen Ausweg, kein Entkommen. Überall, egal wo man hinschaut, ist überall nur Wüste. Und es sind Zeiten, in denen gefühlt alles schief geht. Diese Wüstenzeiten können ganz unterschiedlich bei uns aussehen. Es können Krankheiten sein, mit denen wir zu kämpfen haben, entweder wir selber oder auch Familie, Freunde, Verwandte. Es können Beziehungsprobleme sein, wenn wir in Streit geraten mit Leuten, die uns eigentlich richtig am Herzen liegen und Versöhnung ganz weit weg scheint. Es können auch Probleme im Job sein, dass man einfach die ganze Zeit nur gestresst ist und nicht weiterkommt. Oder eben auch finanzielle Sorgen. Ich bin mir sicher, wir alle kennen solche Zeiten. Und in diesen Zeiten, da fühlt man sich dann auch eventuell verlassen von Gott. Man fragt sich, warum muss ich jetzt ausgerechnet diese Zeiten durchstehen? Man fängt an zu zweifeln und man fragt sich, wo Gott überhaupt ist. Ist er überhaupt noch da? Vielleicht steckst du gerade selber auch in so einer Wüstenzeit. Zum Beginn habe ich jetzt erstmal schlechte Nachrichten für uns, denn solche Wüstenzeiten sind normal. Wir alle haben mal solche Wüstenzeiten und wir kommen nicht darum rum. Auch Jesus hat solche Wüstenzeiten erlebt. Zum einen die wortwörtliche Wüste, in der er vom Teufel versucht wurde. Zum anderen die Zeit kurz vor seinem Tod. Er wurde verraten, er wurde geschlagen, gedemütigt. Die Jünger, seine engsten Freunde und Begleiter, haben ihn verlassen, haben ihn verleugnet, haben gesagt, Jesus, nee, den kennen wir gar nicht. Und letztendlich wurde Jesus dann ans Kreuz geschlagen. In Markus 8, Vers 31 lesen wir, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das alles hat er schon vorher angekündigt. Er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste, was geschehen wird und was auch geschehen muss. Die Jünger waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Sie sind ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, haben Tag und Nacht mit ihm verbracht. Und sie haben ihm bei jeder seiner Reden aufmerksam zugehört. Und doch konnten sie die Worte Jesus erst richtig verstehen, nachdem er gekreuzigt wurde, nachdem er auferstanden ist und nachdem er ihnen dann in neuer Gestalt begegnet ist. Nach der Kreuzigung haben die Jünger sich erstmal gedacht, was jetzt? Vielleicht war Jesus doch nicht der verheißene Messias. Sie waren richtig sauer und enttäuscht sogar. Sie haben sich von Jesus verarscht gefühlt. Sie hatten in den Messias ganz andere Erwartungen, als es letztlich der Fall war. Sie hatten in ihm den Erlöser gesehen, den Erlöser, der sie von den Römern befreit und mit ihnen zusammen ein neues weltliches Reich aufbaut. Aber Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Wir lesen noch ein paar Verse in Markus 13, Vers 9. Habt Acht auf euch selbst. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Ihr werdet euch um meinetwillen vor Machthabern und Königen verantworten müssen und sollt vor ihnen meine Zeugen sein. Und Vers 13 noch direkt hinterher. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Jesus hat nicht nur sein eigenes Leiden vorhergesagt, sondern auch das der Jünger und der Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Und genauso kommt es dann auch. 10 der 12 Jünger sind als Märtyrer gestorben, weil sie das Evangelium weiterverbreitet haben. Judas hat sich selbst erhängt und Johannes ist wahrscheinlich der einzige von ihnen, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Und nicht nur die Jünger, sondern auch ein Paulus, ein Stephanus und viele weitere sind als Märtyrer gestorben. Dabei gab es eigentlich gar keinen rechtlichen Grund für die Hinrichtung von ihnen. Schon bei Jesus hatte Pilatus gesagt, er findet keine Schuld an ihm. Und so war es bei ihnen auch. Sie hatten keine Schuld auf sich geladen. Es war nichts da, was die Hinrichtung von ihnen rechtfertigen würde. Sie wurden einzig nur aus dem Grund hingerichtet, weil sie ihren Glauben an Jesus weitererzählt haben. Was ist das für ein krasses Zeugnis, dass sie den Tod sogar auf sich genommen haben? An anderer Stelle heißt es in Markus 8, Vers 34, dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein eigenes Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Aber was bedeutet dieses sich selbst verleugnen und sein eigenes Kreuz auf sich nehmen? Ich denke, der Spruch, höre auf das, was dein Herz dir sagt, wird einigen bekannt vorkommen. Viele kriegen diesen Ratschlag in ganz unterschiedlichen Situationen. Aber ich glaube, dass dieser Ratschlag oft gar nicht so hilfreich ist und gar nicht so gut ist. Denn wie oft sagt uns unser Herz schlechte Dinge? Wie oft sagt uns unser Herz, dass wir uns nicht gut verhalten sollen? Wenn wir beispielsweise mal in Streit geraten, vielleicht auch sogar mit Freunden, dann ist oft das Erste, was mein Herz mir sagt, nicht, dass ich hingehen soll, mich entschuldigen soll und dass ich schauen soll, dass wir uns schnell wieder versöhnen. Nein, ich bin erstmal sauer und ich sehe mich selber im Recht. In so einer Situation hilft es, sich erstmal Zeit zu lassen, zur Ruhe zu kommen und nicht aus den Emotionen heraus irgendwas Dummes zu sagen oder was Dummes zu machen, sondern erstmal sein eigenes Herz zu checken und zu klarem Verstand zu kommen. Sich selbst verleugnen heißt, den eigenen Willen hinten anzustellen. Das, was Jesus, was Gott von uns will, das soll an erster Stelle stehen. Und nicht das, was wir selber wollen oder was unser Herz gerade fühlt. Sein eigenes Kreuz auf sich nehmen hatte damals nur eine Bedeutung. Und zwar den Tod auf eine sehr schmerzhafte und auch sehr erniedrigende Art und Weise. Denn die Römer ließen ihre Verurteilten ihre Kreuze selber tragen, soweit die Kraft zumindest noch da war. Und auf diesem Weg zu ihrem Sterbeort, da haben die Verurteilten sehr viel Hohn und sehr viel Spott erlebt. Und genau das ist das, was Jesus auch meint. Er fordert jeden, der ihm folgen will, zur Bereitschaft auf, genau das auf sich zu nehmen. Natürlich heißt es nicht, dass das auch ausnahmslos bei jedem geschehen muss, um ihm wirklich nachzufolgen. Aber Jesus fordert die Bereitschaft dazu, wenn es hart auf hart kommt, dass wir dann zu ihm stehen. Das ist schon ein ganz schön hoher Anspruch, den Jesus da an die Jünger stellt. Und das gilt nicht nur den Jüngern damals, sondern auch für uns heute noch. Jetzt muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier in Deutschland für unseren Glauben um unser Leben fürchten müssen, dass wir verfolgt werden, ist sehr, sehr, sehr gering. Und das ist gut. Wir können wirklich dankbar dafür sein und sollten das auch wertschätzen. Wir können uns hier frei zum Gottesdienst treffen. Wir müssen keine Angst haben. In vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Dort müssen sich die Christen im Geheimen treffen, um keine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und in vielen Ländern, beispielsweise Nordkorea, Syrien, Saudi-Arabien, Irak. Da ist es sogar verboten, eine eigene Bibel zu besitzen. Die Menschen dort riskieren ihr Leben, um ihren Glauben ausleben zu können. Und wir sind oft mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt. Und unsere Bibel steht teilweise ungenutzt einfach nur im Regal rum. Wie können wir hier in Deutschland trotzdem auch unsere Bereitschaft zeigen, unser Kreuz auf uns zu nehmen? Ich nenne mal drei Beispiele aus meinem Leben. Das erste Beispiel: Ich gehe jetzt schon etliche Jahre jeden Sonntag in Heiterbach zum Gottesdienst. Und ja, dadurch verpasse ich sehr oft dann am Sonntag das Frühstück mit meiner Familie. Aber es ist mir nun mal wichtig, dass ich den Gottesdienst besuche und dass ich so auch Gemeinschaft mit der Gemeinde haben kann. Ein zweites Beispiel: Seit September gehe ich nun auf die Bibelschule in Fritzlar und ich bin dorthin gegangen, um mehr über Gott, mehr über die Bibel, mehr über mich selbst herauszufinden, um meinen Glauben zu stärken und auch sicherer über meinen Glauben reden zu können. Dadurch, dass ich jetzt weiter weg wohne, sehe ich meine Familie und meine Freunde deutlich seltener. Und ich verpasse auch ganz viele coole Erlebnisse, vor allem mit meinen Freunden auch in Heiterbach. Ich weiß, das ist im Vergleich zu richtiger Verfolgung für den Glauben ein wirklich kleines Kreuz. Aber ich denke trotzdem, dass diese Beispiele nennenswert sind, weil ich trotzdem für meinen Glauben auch gewisse Opfer auf mich genommen habe. Dann habe ich noch ein negatives Beispiel aus meinem Leben. Bevor ich zur Bibelschule gegangen bin, habe ich eine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Und während meiner Ausbildungszeit gab es dort einen Jungen unter den Azubis und den haben fast alle anderen Azubis nicht gemocht. Einfach, weil er ein bisschen anders war. Er hat Drogen genommen, hat daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Und ja, er war vielleicht oft ein wenig verplant, ein bisschen chaotisch. Aber er war trotzdem alles andere als dumm. Er hat gute Noten in der Berufsschule geschrieben und er hatte auch einiges an Fachwissen, sodass er auch mir selber oft helfen konnte, wenn ich mal eine Frage hatte. Trotzdem wurde er richtig oft dumm angemacht von den anderen. Und wenn mal etwas schiefgelaufen ist, dann war er immer der Sündenbock. Ich habe mich zwar den anderen nie angeschlossen und ihn selber irgendwie lächerlich gemacht, aber ich habe selber auch nie etwas unternommen, dass die anderen damit aufhören. Ich habe mich selber nur ihm persönlich gegenüber freundlich verhalten. Im Vater Unser heißt es: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Früher hatte ich damit immer nur meine begangenen Sünden mit eingeschlossen. Sachen, die ich getan habe, wo ich später realisiert habe oder auch nicht realisiert habe manchmal, dass sie nicht gut waren. Rainer, unser Schulleiter und Lehrer, hat meinen Blick dahingehend aber noch erweitert. Denn im Unterricht über das Matthäusevangelium hat er mir gesagt oder hat er uns gesagt, dass zu dieser Schuld nicht nur die schlechten Dinge gehören, die wir getan haben, sondern auch die guten Dinge, die wir hätten tun können und tun sollen, die wir aber nicht getan haben. Und an dieser Stelle kann ich einfach nur sagen: Vater, vergib mir meine Schuld. Ich hätte es in Kauf nehmen sollen und müssen, dass ich selber vielleicht in die Schussbahn der anderen gerate, selber vielleicht mal dumm angemacht werde. Aber ich hätte es trotzdem tun sollen, indem ich mich auf die Seite von meinem Kollegen gestellt hätte und die anderen mit ihrem Fehlverhalten konfrontiert hätte. Ich komme nochmal zurück zum Widerstand gegen Christen. Unsere Welt, sie ist verkorkst. Wir leben in einer von Sünde geprägten Welt. Und diese Welt entwickelt sich auch immer mehr zu einer Toleranzgesellschaft. Alles muss toleriert werden. Niemand darf sich angegriffen fühlen. Jeder soll einfach so leben dürfen, wie er es will. Hört sich ja eigentlich ganz gut an. Aber für mich sind das teuflische Worte. Denn was sind wir Menschen denn? Wir Menschen sind egoistische Geschöpfe, die überall nur nach eigenem Vorteil suchen. Nach Macht, nach Anerkennung, nach Geld und. Da, wo wir Menschen nur das tun, was wir selber wollen, was wir begehren, da herrscht Chaos und Sünde. Und um das zu sehen, reicht es hin und wieder einfach mal, die Nachrichten zu schauen oder zu lesen. Ja. Deshalb ist es für uns Christen wichtig, dass wir unsere Meinung auf der Bibel aufbauen und dass wir zu unserer Meinung dann auch stehen. Wir dürfen uns nicht den Druck der anderen unterwerfen, nur um ihnen vielleicht mehr zu gefallen, um ihnen das Evangelium attraktiver zu machen. Wir dürfen nicht einzelne Texte der Bibel irgendwie auslassen oder sogar den Sinn abändern, nur dass die Botschaft weniger verletzend ist. Wenn wir uns der breiten Masse anpassen, wie sollen wir selber dann noch unter ihnen leuchten? Wie sollen wir selber unter ihnen Licht sein, wenn wir selber einer von ihnen geworden sind? Wir haben den Auftrag von Gott bekommen, fest zu ihm zu stehen und das Evangelium durch unser Handeln und durch unser Sein an andere weiterzugeben. Auch wenn der Preis dafür ist, dass wir gehasst werden. Das sollen wir in Kauf nehmen. Denn das ist auch das, was Jesus uns voraussagt. Wir werden sowohl als Gemeinde als auch als individuelle Menschen Hass und auch Widerstand erfahren. Aber dieser Widerstand ist vielleicht auch einfach ein gutes Indiz dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn Satan wird nicht die Leute versuchen, die sowieso von Gott nichts wissen wollen. Aber diejenigen, die Jesus nachfolgen wollen, die wird er durch Widerstand versuchen, vom richtigen Weg abzubringen. Denn der Teufel, der hat die Macht dazu hier auf der Erde. Er möchte, dass wir zweifeln. Er möchte, dass wir Gott in Frage stellen. Am Anfang hatte ich eine schlechte Nachricht für euch. Um das auszugleichen, gibt es jetzt auch noch eine gute hinterher. Denn diese Wüstenzeiten haben auch etwas Gutes für uns. Wir brauchen hin und wieder diese dürren Phasen in unserem Leben. Wir brauchen sie, um uns bewusst zu machen, dass wir Gott brauchen. Wenn alles immer gut laufen würde, wenn es uns immer gut gehen würde, was würde passieren? Wir würden anfangen, stolz zu werden. Wir würden uns denken, wozu brauche ich denn Gott? Mir geht's super, mein Leben läuft gut. Ich kriege alles ohne ihn hin. Wozu brauche ich Gott? Aber durch diese Wüstenzeiten merken wir eben, dass das nicht der Fall ist. Wir merken, dass wir alleine überfordert sind und dass wir auf Hilfe angewiesen sind. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, aber Gott möchte uns gerade in solchen Wüstenzeiten besonders nahe sein. Er will, dass wir mit unseren Problemen zu ihm kommen. Wenn wir merken, dass wir alleine nicht mehr zurechtkommen, wenn wir uns hilflos und hoffnungslos fühlen, dass wir dann Hilfe bei ihm suchen. Ich kann eins garantieren. Wenn wir bei ihm Hilfe suchen, wenn du bei ihm Hilfe suchst, Gott wird bereits auf dich warten. Und er wird sich freuen, dass du dein Herz bei ihm ausschüttest. Ich möchte abschließen mit einem Zuspruch von Jesus an uns. Den finden wir in Matthäus 5, Verse 10 bis 12. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genau so hat man ja vor euch auch schon die Propheten verfolgt. Meine Nachricht an euch heute lautet: Haltet fest am Glauben, auch in schweren Zeiten. Denn es wartet Licht am Ende des Tunnels auf uns. Amen.